Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit...
Mein Name ist Ina Rumjanzowa. Ich bin 1976 in Ostberlin geboren worden, in der DDR aufgewachsen. Politisch sozialisiert sicher durch die Wendezeit, weil meine Eltern in der Bürgerrechtsbewegung waren. Und etwa ein Jahrzehnt später hat es mich nach Belarus verschlagen, wo ich die große Liebe gefunden habe, meinen Mann geheiratet habe, zurück bin nach Deutschland und 2020 mit meinem Mann und auch mit unserer inzwischen erwachsenen Tochter politisch aktiv geworden bin, als in Belarus die Revolution losging, die friedliche Revolution. Ganz ähnlich wie bei uns 89, 2020 in Belarus. Ja, und seitdem bin ich aktiv mit und für die belarussische Diaspora hier in Deutschland. Habe den Verein RASAM gemeinsam mit den Belarussen mit aufgebaut, die erste Interessenvertretung der in Deutschland lebenden Belarussen. Und habe Ende letzten Jahres noch einen eigenen Verein gegründet, die Taskforce Belarus, gegründet mit dem Ziel, sich um das allerwichtigste Thema, was es heute in Belarus gibt, nämlich die politischen Gefangenen, zu kümmern, um ihre Freilassung. Und der Name Taskforce Belarus kommt daher, dass ich irgendwann gedacht habe, in Krisenzeiten braucht es eine Taskforce und das ist, was mich antreibt. In Belarus gibt es eine große Krise, über die wir heute sprechen werden. Und mich interessiert, was können wir dafür tun?
Vielen Dank, Ina, dass du da bist in der neuen Folge des Podcasts Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Das Thema Belarus ist uns sehr wichtig. Wir hatten auch schon mehrere spannende Podcasts zu diesem Thema. Und deshalb ist es besonders schön, dass du jetzt mit deiner neu gegründeten Taskforce auch gleich am Anfang eurer Tätigkeit zu uns gekommen bist. Zuerst möchte ich dich jedoch beglückwünschen, denn du hast ja schon angesprochen das Thema Bürgerrechtsbewegung in der DDR. Und vor kurzem wurde dir sogar ein Preis verliehen, der auch Bezüge hat zu einem ehemaligen Bürgerrechtler, nämlich den Namen Werner-Schulz-Preis trägt. Und dieser Werner-Schulz-Preis wurde zum ersten Mal jetzt im Januar verliehen, unter anderem für das Engagement für Verfolgte, politisch Verfolgte, für Menschen, die bei der Überwindung von Krieg und Diktatur und zur Stärkung bürgerlicher Freiheiten und Menschenrechte sich engagiert haben. Also ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Ich war auch dabei bei der Preisverleihung in der französischen Friedrichstadtkirche hier in Berlin. Es war eine ganz tolle Geschichte und schön, dass du diesen Preis für dein Belarus-Engagement erhalten hast. Und deshalb habe ich auch ein gutes Gefühl dabei, dass du heute hier bist, denn das Thema Belarus ist sehr, sehr komplex. Das merke ich immer wieder, wenn ich mich auf diese Gespräche vorbereite. Du hast letztens den Begriff Crashtest für das Regime geprägt. Da ging es um die politischen Ereignisse im Januar in Belarus, Januar 2025. Was hast du damit gemeint? Was war so Crashtest-mäßig?
Ja, genau. Am 26. Januar haben die sogenannten Präsidentschaftswahlen in Belarus stattgefunden. Sogenannt deshalb, weil es natürlich keine Wahlen im westlichen Verständnis sind. Nach internationalem Recht wurden überhaupt keine Standards eingehalten. Ja, und das Ergebnis war vorab quasi bekannt. Also die einzige Überraschung war, dass es nicht 82,5, sondern am Ende knapp 87% waren, die sich der Präsident dort, Lukaschenko, der sich Präsident nennt, zugestanden hat. Warum Crashtest? Es ist wichtig zu verstehen, warum hält ein Diktator, der eine allumfassende totalitäre Macht hat, überhaupt noch Wahlen ab in seinem Land. Wir müssen verstehen, Lukaschenko ist ja seit über 30 Jahren inzwischen an der Macht, seit 1994, einmal demokratisch gewählt worden. Seitdem hat er den Rechtsstaat und die Demokratie und die Gewaltenteilung abgebaut und herrscht mit allumfassender Macht. Warum braucht er also diese Wahlen? Und das hat zu tun mit den Ereignissen von vor 4,5 Jahren. Da gab es auch Präsidentschaftswahlen in Belarus 2020 und da ist etwas ganz Erstaunliches passiert. Da sind die Menschen zum ersten Mal in der Geschichte dieses Landes, das 91 unabhängig wurde, zu Hunderttausenden auf die Straßen gegangen und haben sich nicht abgefunden mit der massiven Wahlfälschung, die damals stattgefunden hat. Und das war für das Regime, für Lukaschenko, eine erschütternde Erfahrung, auf die er nicht vorbereitet war offenbar. Und das sollte ihm nicht noch einmal passieren. Deshalb hat er dieses Mal alles daran gesetzt, dass diese Wahlen möglichst steril und ruhig ablaufen und hat sich darauf im Prinzip fast seit Ende 2020 schon vorbereitet, indem er einen großen Repressionsapparat aufgebaut hat. Darüber werden wir heute noch sprechen. und indem er ganz genau geguckt hat, dass sich das nicht wiederholt in diesem Jahr. Außer Crashtest sage ich manchmal noch, es war auch ein Ritual und eine Überprüfung des eigenen Apparats. Also wie gut schafft es, sein Unterdrückungsapparat, ihm Stimmen zu organisieren? Anderes ist es ja nicht. Hakt es irgendwo auf Ebene des Betriebes, auf Ebene von Kreisen oder von Bezirken oder sind ihm alle hörig? Das ist ihm gelungen. Insofern, aus seiner Sicht, dürfte dieser Crashtest bestanden worden sein.
Du hast davon gesprochen, dass 2020 100.000 protestiert haben und hast das auch mal, dieses Szenario von vor 5 Jahren, als Trauma für Lukaschenko bezeichnet. Jetzt hat man tatsächlich gar keine Berichte über Proteste in Belarus, aber auch im Ausland eigentlich nicht so. Sind tatsächlich jetzt 5 Jahre später die Leute zufrieden mit dem Regime? Wie kommt es, dass man nichts hört?
Ja, die Frage nehme ich als Provokation jetzt auf. Natürlich nicht. Nein, niemand ist glücklich mit dem Zustand, weder die Menschen im Land noch all jene Hunderttausende, die ins Exil gegangen sind. Es ist einfach unmöglich zu protestieren, im Land sowieso. In diesen 4,5 Jahren seit den letzten Präsidentschaftswahlen wurde alles zerstört, was an politischen, oppositionellen Strukturen da war. Es wurde komplett der zivilgesellschaftliche Sektor niedergewalzt. Wirklich, also fast 2000 NGOs sind verboten worden, vom Kinderhospiz über Folkloregruppen bis zu Literaturclubs, Fußballvereinen für Kinder, alles im Sozialhilfebereich, was zivilgesellschaftlich organisiert war, alles ist verboten worden. Alle unabhängigen Medien sind ins Ausland gedrängt worden. Der Kultursektor wurde durchgehend gesäubert. Auch da gibt es nichts Oppositionelles mehr. Und die Menschen haben mit Repressionen zu tun, Tag für Tag, die wir mit nichts vergleichen können in den vergangenen Jahrzehnten. Und selbst für die etwa 500 bis 600.000 Exil-Belarussen, die nach 2020 ins Ausland gegangen sind, ist es gefährlich inzwischen, selbst in Europa auf die Straße zu gehen. In Warschau gab es eine große Demonstration und das Regime hatte vorher angekündigt, dass gegen alle Teilnehmer, die dort identifiziert werden, Strafrechtsverfahren eröffnet werden. Das kam dann auch so. Über 350 Strafrechtsverfahren gegen im Ausland lebende Belarussen wurden eröffnet. Da kann man nur sagen, na gut, die sind ja im Ausland, das kann die nichts anhaben. Das Problem ist, dass viele Belarussen, nicht das Problem, aber viele Belarussen haben Verwandte im Land. Und die werden quasi in Geiselhaft genommen, wortwörtlich. Teilweise werden sie verhaftet, weil ihre Kinder im Ausland protestieren. Insofern überlegt man es sich zweimal, nimmt man dieses Risiko auf sich.
Und was ich gehört habe, was auch relevant ist, dass man auch für die Verlängerung des Passes auch wieder in die Heimat reisen muss und sich dann natürlich auch den Repressivorganen des Regimes aussetzt und Gefahr läuft, auch dort dann verhaftet zu werden. Sind dir solche Fälle bekannt?
Ja, das ist das nächste große Problem für die Exil-Community. Im Herbst 2023 hat Lukaschenko einen Erlass herausgegeben, der es den diplomatischen Vertretungen weltweit verbietet, Pässe zu verlängern, Dokumente auszustellen, alles an konsularischen Angelegenheiten, was normalerweise die Botschaften und Konsulate übernehmen, wurde verboten. Auch zu wählen im Übrigen, das heißt, Hunderttausende Belarussen wurde das Wahlrecht verweigert dieses Mal. Und die einzige Möglichkeit ist, nach Belarus zurückzukehren. Wer aber aus dem Ausland zurückkehrt nach Belarus, läuft ganz große Gefahr, verhaftet zu werden und zu langer Lagerhaft verurteilt zu werden. Darauf wartet das Regime nur, dieser Leute habhaft zu werden. Das ist ein Rachefeldzug, der bis heute anhält und der jeden treffen kann.
2020, die Wahlen haben ja im Sommer stattgefunden. Und die Protestbewegung hatte, sagen wir mal, schönes Wetter. Jetzt haben manche Leute gemutmaßt, dass die Wahlen diesmal auf den Winter vorgezogen wurden, wie in Deutschland am Ende des Tages ja auch. Aber in Deutschland aus anderen Gründen, aber durch das Regime vorgezogen, um einfach der Protestbewegung mit kalten Außentemperaturen den Spaß an Massenaufläufen und so weiter zu nehmen. Würdest du sagen, da ist was dran? Hat das Regime tatsächlich so einfach gedacht, im Winter haben die Leute keine Lust zu protestieren?
Das ist kurioserweise wahrscheinlich wirklich ein Grund. Also man wollte 100% sicher gehen, dass da nichts passiert. Aber es ist nicht der einzige, vermuten wir. Wir können ja nicht in seinen Kopf gucken. Das sind alles, wie gesagt, Entscheidungen eines einzelnen Menschen, die völlig überraschend kommen und auch das Regime oft, also den Apparat, vor Fragen stellen. Was soll das wieder? Aber er hat es so entschieden, Ende Oktober, dann im Affengalopp, muss ich jetzt sagen, diese Wahlvorbereitung über die Bühne ging. Aber es scheint noch andere Gründe zu geben. Zum einen dürfen wir nicht vergessen, die Wahl in Belarus hat 5 Tage nach der Amtseinführung von Trump stattgefunden. Und vermutlich wollte sich Lukaschenko einfach schon in Stellung bringen, das Kapitel 2020 zumindest für sich abgeschlossen zu haben und bereit zu sein für die geopolitischen Veränderungen, die er sehr gut antizipiert. Also auch er weiß, da wird jetzt viel passieren. Je nachdem, was Trump zum Beispiel mit Putin jetzt aushandelt für die Ukraine, wird weitreichende Folgen für Belarus haben. Insofern wollte er auch da bereit sein. Ja, und ich glaube, er hat es einfach persönlich nicht abwarten können, endlich wieder eine Wahl nach seinem Geschmack zu sehen.
Du hast das schon angesprochen, Belarus wird schon seit sehr, sehr langer Zeit als letzte Diktatur in Europa bezeichnet und in einer neuen Dokumentation, die Blackbox Belarus heißt, da werden Ausschnitte gezeigt, politische Folklore, wo Lukaschenko tatsächlich als Diktator gefeiert wird, wo er also sozusagen irgendein demokratisches Mäntelchen gar nicht anhat, sondern ganz offensiv dieser Begriff Diktator auch benutzt wird. Ist das eine neue Entwicklung, dass man sagt, klar, das Regime steht nach 30 Jahren und jetzt in seiner siebten Amtszeit, steht das Regime dazu, dass es mit brutaler Repression die Opposition niederhält? Also das ist eine Diktatur und wir sind damit erfolgreich. Ist das ein verändertes Narrativ oder hat das immer diese letzte Diktatur auch ausgezeichnet, dass man eigentlich gar keinen Wert darauf gelegt hat, sich ein demokratisches Mäntelchen umzulegen?
Ich glaube nicht, dass das wirklich eine neue Entwicklung ist. Mir ist gerade eingefallen, das allererste Interview, was Lukaschenko in den 90er Jahren nach seiner ersten Wahl gegeben hat, fürs Handelsblatt damals, da hat er schon Adolf Hitler sich zum Vorbild genommen und gesagt, war doch nicht alles schlecht, er hat doch Autobahnen gebaut und so, da können wir uns doch auch ein Beispiel dran nehmen. Das heißt, diese Anzeichen, die gab es natürlich sehr früh haben wir gesehen, wie er die Verfassung umgebaut hat mit einem massiv kritisierten Referendum damals und sich daran gemacht hat und auch in seiner Rhetorik her immer eine sehr patriarchale, eine sehr autoritäre, einen autoritären Stil an den Tag gelegt hat und hat schon, ich denke, mindestens 10 Jahre mit diesem Begriff der letzte Diktator Europas wirklich kokettiert, ja, und gesagt, ja, aber dafür ist bei mir Ordnung im Land, ja, und schaut mal, so verkauft das eben auch seinen Leuten, das ganze Chaos ringsrum, jetzt der Krieg in der Ukraine, dann habt ihr doch lieber einen Diktator, aber keinen Krieg. Also das ist das Narrativ, mit dem er nach innen auftritt.
Eine Nachfrage, weil du sagst, dass er Hitler als nicht so schlecht bezeichnet, was in Deutschland ja gar nicht so bekannt ist, weil für uns auch nach 45 erstmal jahrzehntelang alles nur Sowjetunion war. Aber neben der Ukraine war ja Belarus das größte Opfer der hitlerischen Aggression und Millionen Belarusen wurden im Zweiten Weltkrieg hingemordet. Deshalb ist es so überraschend, dass er sowas sagen kann, ohne dass die Bevölkerung auf die Barrikaden geht. Gibt es überhaupt so eine Art Gedenkkultur, die diesen Namen verdient oder ist das alles nur im Dienste der Diktatur, was da stattfindet? Auch mit Blick auf die Opfer, die im Zweiten Weltkrieg erlitten wurden von der Bevölkerung.
Ja, das ist ein ganz sensibles und ganz schmerzhaftes Thema für die Belarussen. Das kann ich vielleicht vorab auch aus eigener Erfahrung sagen. Die deutsche Besatzung und der Zweite Weltkrieg haben ein gesellschaftliches Trauma hinterlassen, das bis heute anhält. Also auch in den Erzählungen der Familie meines Mannes spielt der Krieg immer eine Rolle und dieses Trauma ist nicht verwunden, was zum einen resultiert hat in einer tiefen Antikriegshaltung der Belarussen, eine tiefe Abneigung dagegen, große Angst davor auch. Und ja, es ist den Menschen ein großes Anliegen, dass diese Opfer nicht vergessen werden. Das mit dem Handelsblatt-Interview und das auch Hitler zum Vorbild genommen hat. Ich weiß nicht, wer das in Belarus wahrgenommen hat, denn nach innen sind die Deutschen nach wie vor, werden oft als die Bösen dargestellt und es geht immer noch um eine Denazifizierung und es wurden zum Teil in den letzten Jahren auch Kollaborateure, sogenannte, verurteilt, die schon längst verstorben waren. Also es sind Urteile inzwischen gegen verstorbene Täter oder Mitläufer von damals verhängt worden, weil das wie zu Sowjetzeiten ein großes Legitimationspotenzial hat. Ja, wir sind diejenigen, die das überlebt haben, die Zukunft aufbauen, da knüpft man an sowjetische Narrative an. Das Problem dabei ist, ja, zum einen wird es für die Propaganda, fürs eigene Regime missbraucht, um sich zu legitimieren. Und zum anderen wird ja die andere große Tragödie, die zeitgleich in den 30er, 40er Jahren stattgefunden hat, nämlich der Stalinismus, komplett ausgeblendet. Also während man der Opfer des Nationalsozialismus gedenkt, in einer sehr teilweise kruden Form, aber immerhin, sie haben ihren Platz, haben die Opfer der Stalin-Repression überhaupt keinen Platz in dieser Gedenkkultur.
Hat das eigentlich, also diese geschichtliche Dimension, spielt die eine Rolle bei der Entscheidung für diese Hunderttausenden, die jetzt in den letzten 5 Jahren das Land verlassen haben, in welches Land sie tatsächlich ins Exil gehen, ob sie nach Polen gehen beispielsweise oder nach Deutschland, wenn Deutschland so dieses schlechte Image hat, hindert das tatsächlich auch Menschen, zu uns zu kommen?
Da muss ich nochmal unterscheiden. Also insgesamt genießt Deutschland in der Bevölkerung ein hohes Ansehen. Und auch in den Jahren vor 2020 war man bemüht, gute Beziehungen zu Deutschland aufzubauen. Und viele sind gern nach Deutschland gekommen, auch zum Studium. Und das war enorm wichtig. Also viele, viele Projekte auch im Bereich der Zivilgesellschaft, die da stattgefunden haben. Dass so wenige nach Deutschland gekommen sind, hat ganz einfach damit zu tun, dass es wahnsinnig schwer ist für Belarussen, hier überhaupt Fuß zu fassen, hier eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Polen und Litauen waren da viel großzügiger. Alleine, ich glaube, in Polen über 130.000 Visa und Aufenthaltsgenehmigungen wurden ausgestellt seit 2020. In Deutschland ist das in einem sehr niedrigen Bereich. Die Anerkennungsquote für politisches Asyl liegt meines Wissens nach unter 5%. Das heißt, in der Praxis ist das, was heute in Belarus passiert, überhaupt noch nicht angekommen und spiegelt sich überhaupt nicht wider. Insofern sind das ganz pragmatische Gründe, warum Leute nach Polen oder Litauen gehen.
Andererseits hat das Deutsche Auswärtige Amt vor einigen Jahren eine Initiative begründet, die Hilde-Domin-Initiative, wo gefährdete Wissenschaftler aus Belarus explizit eingeladen wurden. Also es gibt durchaus ja Initiativen auch von offizieller staatlicher Seite, um den Belarussen zu helfen. Aber das ist auch ein Thema, auf das ich ohnehin nochmal dich ansprechen wollte. Du hast schon über die politische Opposition, die 100.000-fachen Proteste, das ist ja keine kleine Hausnummer. Mhm. Und 2020 ist jetzt trotzdem 5 Jahre her, 500.000 schätzt man, haben das Land in den letzten 5 Jahren verlassen. Nach diesem Exodus, wie viele Oppositionelle gibt es dann tatsächlich überhaupt noch und sind die sichtbar oder sind die im Untergrund? Wie schätzt du die Situation aktuell ein?
Ja, also eine echte Opposition gibt es nicht mehr in Belarus, das muss man so sagen. Es gab 4 Gegenkandidaten gegen Lukaschenko, die aber alle handverlesen waren und zwischen 1,5 und knapp 3% dann offiziell erhalten haben. Und die dürfen sich natürlich auch nicht wirklich kritisch mehr äußern. Also Dinge wie vor 10 Jahren bei der Präsidentschaftswahl, wo die zweitplatzierte Präsidentschaftskandidatin gesagt hat, ja, diese Wahlen waren gefälscht und ich erkenne das Ergebnis nicht an, das wäre heute überhaupt nicht möglich. Also nein, im Land ist keine echte Opposition möglich, wobei nicht ausgeschlossen ist, dass sich das in den nächsten Jahren wieder herausbilden wird in vorsichtigen Ansätzen. Die wirkliche Opposition sitzt entweder im Gefängnis oder musste ins Exil gehen. Und ganz wichtig ist hier Svetlana Tichanowskaja, die Kandidatin, die damals im Prinzip die Hunderttausende auf die Straßen gebracht haben, für die nachweislich Millionen Belarussen gestimmt haben. Man hat es damals hinbekommen, über verschiedene digitale Plattformen und Wahlbeobachtungen vor Ort nachzuweisen, dass zumindest Lukaschenko diese Wahl nicht gewonnen hat, dass Tichanowskaja ja deutlich mehr Stimmen geholt hat als er. Allerdings werden wir das Ergebnis nie wirklich erfahren, weil viele, viele Unterlagen natürlich damals sofort vernichtet wurden. Aber sie hatte die reale Chance, damals Lukaschenko eben zu schlagen und musste, als sie gesehen hat, dass viele ihrer Mitstreiter verhaftet wurden, ist sie ins Ausland gedrängt worden, was auch gut war, damit sie der Haftstrafe entgehen kann. Ihr Mann, Sergej Tichanowski, der ursprünglich ja kandidiert hatte und noch im Juni festgenommen wurde, sitzt bis heute in Haft. Seit 2 Jahren haben wir überhaupt kein Lebenszeichen mehr von ihm. Er sitzt in der sogenannten Inkommunikado-Haft. Also die völlige Isolation von der Außenwelt. Und dieses Schicksal droht allen, die politisch aktiv sind heute in Belarus.
Das Motto der Taskforce Belarus, das englischsprachige Motto, lautet Free All Political Prisoners. Ist das sozusagen eure Hauptarbeitsausrichtung, diese Gefangenenunterstützung?
Ja, genau. Es gibt unglaublich viele Probleme, die wir heute in Belarus eigentlich angehen müssten. Ja, das Land steckt, wie ich schon gesagt habe, in der tiefsten Krise seiner Geschichte. Aber das allerwichtigste und zentrale Problem ist wirklich das Schicksal der politischen Gefangenen. Also am heutigen Tag haben wir weit über 1200 politische Gefangene. Und das ist nur ein Bruchteil derer, die seit 2020 als politisch Inhaftierte in den Lagern und Gefängnissen saßen und sitzen. Und diese Menschen sitzen dort nicht nur unschuldig, also wirklich für nichts, teilweise nur, weil sie einen Facebook-Kommentar geliked haben, sondern sie sitzen auch unter wirklich unmenschlichen Bedingungen in Haft, die dazu führen, dass die Menschen schwere gesundheitliche Schäden mindestens davontragen. Also bei fast allen, die das Gefängnis verlassen, müssen wir zum Beispiel feststellen, dass deren Zähne einfach zerbröselt sind. Ja? Durch diese Mangelernährung, kein Tageslicht, die schlechte Ernährung und so weiter, fallen ihnen einfach wortwörtlich die Zähne aus. Die kommen als wahnsinnig gealterte Menschen nach wenigen Jahren aus dem Knast wieder heraus. Viele Krankheiten von bis hin zu Krebserkrankungen, die dort eben auch nicht angemessen behandelt werden, führen dazu, dass die Menschen einfach sterben in den Lagern. Wir wissen offiziell von 7 politischen Gefangenen, die gestorben sind. Aber im Oktober letzten Jahres ist uns klar geworden, es müssen viel mehr sein. Damals ist ein 22-jähriger junger Häftling nach nur 2 Wochen im Lager gestorben, in Mogiljow. Das ist im Osten von Belarus. Und ehemalige Häftlinge haben dann gesagt, naja, das war bei weitem nicht der Einzige, der dort gestorben ist. Es ist nur der Einzige, von dem ihr wisst. Das heißt, wir müssen von Dutzenden ausgehen und können diese Menschen, die ja 2020 mutig auf die Straße gegangen sind, für Demokratie, für Wahlfreiheit, für Menschenrechte, denen wir zugejubelt haben, auch im Westen, die können wir jetzt nicht einfach alleine lassen, sondern sollten alles tun, um sie aus diesen unwürdigen und lebensbedrohlichen Gefängnissen rauszuholen.
Jetzt in den letzten Monaten gab es 10 Etappen, in denen politische Gefangene freigelassen wurden. Das wurde medial auch immer kommuniziert. Welches Interesse hat das Regime gerade im Vorfeld der sogenannten Wahlen, auch teilweise namhafte politische Gefangene freizulassen oder sie zumindest mit ihren Angehörigen, wie im Falle von Maria Kolesnikova, die ihren Vater sehen durfte? Das war ja eine gewisse, sagen wir mal, Verhaltensänderung des Regimes zumindest. Wie erklärst du dir das? Warum hat man das gemacht? War das für die Bevölkerung? War da der Druck dann doch im Kessel? Oder war das nach außen, damit die, sagen wir mal, an Menschenrechten interessierten Europäer ein bisschen zumindest zufriedener auf das Land gucken?
Genau, dieser Prozess hat Anfang Juli letzten Jahres begonnen und war am Anfang auch für uns wahnsinnig überraschend. Wir haben es auch erst nicht verstanden und haben dann aber an der Regelmäßigkeit, also jeden Monat sind etwa 30 politische Gefangene freigekommen, haben wir gesehen, okay, da ist eine Systematik dahinter. Das heißt, er will irgendwas. Was? Das liegt im Bereich des Psychologischen zum Teil, aber alle Beobachter sind sich eigentlich einig, das ist ein Signal an den Westen. Denn seine politischen Gegner wird er mit diesem Signal nicht überzeugen können, dass er in irgendeiner Art jetzt zum Humanist sich gewandelt hätte. Dem ist ja auch nicht so, das wissen wir. Seine Anhänger muss er nicht überzeugen. Es bleibt die einzige Zielgruppe dieser Handlung, die westlichen, die demokratischen Staaten. Er nimmt sehr wohl wahr, dass uns das Schicksal der politischen Gefangenen wichtig ist. Also zeigt er damit zumindest, dass er bereit ist, über dieses Thema zu sprechen. Und wir wissen, dass im Hintergrund diplomatische Beziehungen liefen, zum Beispiel die erste Freilassung fiel zusammen mit einem Treffen mit Antonio Guterres. Und da hat Lukaschenko dann auch über Pressekonferenz so gesagt, Antonio, guck mal, ich lasse doch die Leute frei. Ja? Siehst doch, ich habe meinen Teil getan, so in der Art. Das, was darauf hindeutet, dass es da Gespräche im Vorfeld gegeben hat. Was für uns wahnsinnig spannend ist, weil es darauf hinweist, diplomatische Bemühungen scheinen zu wirken. Der zweite indirekte Hinweis, dass diese diplomatischen Bemühungen und auch Lobbybemühungen der Menschenrechtler wirken, ist, als wir uns angeguckt haben, wer kommt dort frei. Und bei den ersten Freilassungen waren etwa 20% der entlassenen Menschen, für die sich Menschenrechtler nachhaltig eingesetzt haben, die, wie ich gesagt habe, schwer krank sind, alte Menschen, die aus sozialen Gründen, weil sie viele Kinder haben zum Beispiel, freigelassen werden sollen, die waren tatsächlich dabei. Also 20% sind nicht 100%, aber es ist ein Ansatz und auch ein Zeichen, dass Menschenrechtsarbeit hier gewirkt hat, im Gegensatz zu nur rein Druck und Sanktionen, die haben leider bis heute nicht dazu beitragen können, dass die Menschen freikommen.
Jetzt haben wir in diesem Jahr praktisch keine Proteste im Land gesehen. Man kann das vielleicht auch als Friedhofsruhe bezeichnen, weil die Menschen auch Angst haben, sich auf der Straße kritisch zu äußern? Wie gehen die Menschen aus Belarus, die jetzt in der Diaspora im Exil leben und diese Hunderttausenden, wie gehen sie damit um, dass es in der Heimat so ruhig geblieben ist am 26. Januar, dass praktisch keine sichtbaren Proteste vor Ort stattgefunden haben?
Also die Menschen im Exil, die machen sich überhaupt keine Illusionen über das, was im Land passiert. Und niemand würde heute, der bei klarem Verstand ist, irgendjemanden auffordern, solche ja, lebensmüden Aktionen zu machen, weil jeder weiß, womit das endet. Es ist einfach in der Diaspora eine große Frustration und Enttäuschung hat sich breit gemacht angesichts dessen, was dort passiert. Bei vielen Aktiven sehen wir, dass einfach auch die Kraft für den Moment raus ist, weil es auch so wahnsinnig schwer ist, international Aufmerksamkeit für dieses Thema zu bekommen. Und allen ist klar, ohne internationale Unterstützung kommen wir da halt nicht raus. So, und dann gibt es natürlich einen Kern von Aktiven, die weiterkämpfen, wo ich auch wirklich den Hut ziehe und sage, wow, nach 4,5 Jahren und ihr wisst nicht, mit welcher Perspektive ihr das macht, ob ihr jemals in euer Land zurückkommen könnt, ob ihr jemals eure Schwestern, Brüder, Eltern, Kinder wiedersehen könnt, die dort in den Lagern sitzen, aber sie geben nicht auf. Und da habe ich großen Respekt vor gegenüber den Menschen im Land. Das würde niemand erwarten. Das Problem, was ich aber sehe tatsächlich, ist, dass wir langsam den Kontakt zu den Menschen im Land verlieren. Und die zu uns, weil sie wirklich mit den Sanktionen zusammen ja in einer völlig isolierten Blase jetzt gelandet sind. Ich sage auch immer, Belarus und die Menschen verschwinden langsam hinter einem neuen eisernen Vorhang. Und das ist eine ganz große Gefahr, die ich sehe.
Und das überrascht mich ein bisschen, weil du hattest letztens an einer Reportage im Deutschlandfunk teilgenommen und da wurde auch eine Belarusin interviewt, die jetzt vor einem halben Jahr nach Deutschland gekommen war. Ja. Und wenn jetzt in den letzten 5 Jahren 500.000 Menschen aus Belarus nach Deutschland, Polen und so weiter, Litauen, Lettland gegangen sind, das bedeutet ja, dass eigentlich die Opposition ins Exil gegangen ist und sehr frisch noch die Erfahrung der letzten 5 Jahre mitbringt. Deshalb bin ich ein bisschen überrascht, aber woran liegt das? Würdest du sagen, das liegt auch daran, dass es noch nicht so schlagkräftige Exilorganisationen gibt? Du hast ja selber schon RASAM beispielsweise angesprochen, wo du selbst mitarbeitest. Wie relevant sind exilpolitische Organisationen überhaupt in dieser aktuellen Situation? Was können sie überhaupt leisten? Wie werden sie auch angenommen von den Hunderttausenden Menschen in der Diaspora und im Exil?
Da würde ich auch nochmal trennen. Tatsächlich ist in den letzten 4,5 Jahren unglaublich viel entstanden. Die Diaspora an und für sich ist überhaupt erstmal sichtbar geworden, hat sich formiert. Die war ja vorher gar nicht wahrnehmbar gewesen und hat viele, viele wichtige Strukturen geschaffen. Und dieses ganze zivilgesellschaftliche Engagement, was wir im Land hatten, wurde ja ins Exil quasi gedrängt. Aber es ist unglaublich schwer, unter Bedingungen im Exil und ohne eine vernünftige auch Rundfinanzierung überhaupt zu überleben. Also es ist ein ständiger Überlebenskampf dieser vielen Aktiven und der Strukturen, worüber ich vorhin gesprochen habe, ist vor allem die Menschen im Land. Ja, also im Land haben wir diese Strukturen nicht mehr. Wir erreichen auch die Menschen im Land nur noch sehr, sehr schwer und wissen gar nicht genau, wie denken die eigentlich, was wünschen die sich, wie kommen wir an die ran, wie kriegen wir auch unsere Botschaft aus Europa an diese Menschen vermittelt. Und das ist eine große Gefahr, die ich sehe, dass da diese beiden Gesellschaften, die im Exil und die im Land, dass die auseinanderdriften, weil es gibt ja keinen intensiven Austausch mehr. Wir können ja nicht, wie ich gesagt habe, ins Land fahren, uns mit den Leuten unterhalten, weil die Gefahr einfach da ist, dass wir dann verhaftet werden. Und umgekehrt ist es für die Menschen wahnsinnig schwer, nach Europa zu kommen. Die Grenzen sind dicht, die Flugzeuge, die Flugverbindungen sind eingestellt. Visa zu bekommen ist einfach wahnsinnig schwer. Und damit fehlt der Austausch mit den Menschen.
Gibt es denn aktuell noch Oppositions-, sagen wir mal, vielleicht Gruppen wie Mütter, die sich um ihre inhaftierten Kinder bemühen oder so? Das gibt es ja in anderen Ländern. Ja. Gibt es was auch?
Die gibt es und zwar sehr, sehr zahlreich. Gibt es gerade Organisationen und Initiativen, auch übrigens bei RASAM, dem Verein, dem ich auch angehöre, für politische Gefangene und für die Angehörigen wird Geld gesammelt, denn es ist ein ganz großer Schlag für die Familien, wenn der Alleinverdiener jetzt in Haft sitzt und die Familie, ja, da ist das Familieneinkommen weggebrochen. Die Familie ist auch dafür zuständig, alles Lebensnotwendige zu besorgen und zu kaufen und ins Gefängnis zu bringen. Auch das kostet alles Geld. Und diese Strukturen sind nach wie vor da. Es ist wahnsinnig gefährlich. Es darf zum Teil nur im Untergrund laufen, weil jeder, der spendet für solche Organisationen und Initiativen, sofort als Extremist gilt, sofort dafür ins Gefängnis kommen kann und seit letztem Jahr sogar Menschen, die diese Hilfe annehmen, auch dafür verhaftet werden können. Also Hilfe zu leisten, das ist kriminalisiert worden, Hilfe anzunehmen ist kriminalisiert worden. Das heißt, das kann alles nur noch im Untergrund laufen.
Es gab eine Organisation, die schon vor längerer Zeit in Belarus gegründet wurde, Wjasna, die heute aber auch nur im Exil arbeiten kann, wenn ich das richtig sehe. Wie relevant ist beispielsweise, das ist ja eine Organisation, die oft auch zitiert wird in Medien, welche Bedeutung hat so eine Organisation?
Wjasna ist die allerwichtigste und größte Menschenrechtsorganisation in Belarus, gegründet von Alice Bialyatsky, der 2022 übrigens den Friedensnobelpreis erhalten hat und auch in Haft sitzt. Auch er ist einer der prominenten politischen Gefangenen. Und Wjasna existiert seit 1996. Das war das Jahr, in dem Lukaschenko quasi einen Verfassungsputsch begangen hat, durch ein gefälschtes Referendum, manipuliertes Referendum, die Verfassung, die alte außer Kraft gesetzt hat und sich damit als Diktator quasi auf Lebenszeit dann in Stellung gebracht hat. In Reaktion auf diese Ereignisse damals ist Wjasna, was Frühling heißt, im Frühjahr 1996 gegründet worden und dokumentiert seitdem sehr penibel und sehr genau die Menschenrechtsverbrechen, dokumentiert die Lage der politischen Gefangenen und organisiert auch Hilfe für die politischen Gefangenen. Und das machen sie auch aus dem Exil heraus. Und das ist eine unglaubliche, wichtige Stütze für die gesamte Diaspora und auch für die Gefangenen im Land.
Gibt es da, sagen wir mal, aus Europa, Amerika oder so, gibt es da Unterstützung für diese Organisation? Weißt du was?
Es gibt einiges an Unterstützung, allerdings war das bisher schon sehr dürftig und mit dem Amtsantritt von Donald Trump haben diese Strukturen, ich bin mir jetzt nicht genau sicher, wo Wjasna seine Finanzierung herbezieht, aber viele, viele Strukturen sind auch von den USA unterstützt worden, demokratische Initiativen. Diese Hilfe ist Anfang der Woche komplett eingestellt worden. Ein Beispiel ist USAID, die große Hilfsorganisation der USA. Da hingen Hunderte und Tausende Projekte dran, auch Medienprojekte gerade, wahnsinnig wichtig, die jetzt vor dem finanziellen Ausstehen und nicht wissen, wie sie weiter arbeiten und berichten sollen.
Das Regime hat ja nicht nur Gegner, sondern auch Freunde. Ganz bekannt ist natürlich jetzt die Zusammenarbeit mit Russland. Belarus unterstützt Russland ja in gewisser Hinsicht auch beim Angriffskrieg gegen die Ukraine. Aber nicht nur Putin, sondern auch die Chinesen haben Lukaschenko gratuliert jetzt am 26. Januar. Welche Bedeutung hat gerade diese, sagen wir mal, so eine Achse der Autoritären für die Stabilität des Regimes? Haben die tatsächlich auch eine stabilisierende Funktion? Kann er, dass er sich darauf berufen kann und nicht nur von Demokratien umgeben und unter Druck gesetzt wird? Wie muss man das sehen? Also gerade weil sich ja auch, du hast schon das Thema des Stalinismus angesprochen, weil ja sowohl in Belarus als auch in Russland unter Putin so eine Art Stalinismus-Revival, kann man schon fast sagen. Es werden die Stalin-Denkmäler wieder aufgebaut, neu errichtet. Wie einflussreich ist diese, sagen wir mal, autoritäre Strömung für das Regime?
Ich würde jetzt mal behaupten, dass es eher zum Nachteil dieses Regimes ist, weil Belarus bzw. Lukaschenko hat immer versucht, im Wechselspiel zwischen Russland und dem Westen zu existieren, weil klar ist, das kleine Belarus hat gegenüber dem großen Nachbarn Russland eigentlich keine Chance, ohne Rückendeckung quasi langfristig zu existieren. Insofern war der westliche Vektor immer unglaublich wichtig und Lukaschenko hat versucht, das so auszubalancieren, dass er dabei trotzdem an der Macht bleibt. deshalb damals Minsk I, Minsk II. Er hat damals das angeboten, zur Plattform zu werden für die Verhandlungen, um damals den ersten Krieg in der Ukraine zu werden. Dieser westliche Vektor ist entfallen und das ist ein großes Problem für Lukaschenko, weil er in eine wahnsinnige Abhängigkeit von Russland geraten ist, in einem Ausmaß, das die Souveränität und Existenz des Staates mittelfristig bedroht. Das ist auch ihm klar, weil das auch seine Macht bedroht. Und deshalb sucht er nach neuen Verbündeten. Das funktioniert aber mehr schlecht als recht. Er hat enge Verbindungen zum Beispiel nach Mosambik, Simbabwe aufgebaut. Und es auch versucht, mit Nordkorea anzubandeln. Da hat er aber letzte Woche eins auf die Mütze bekommen von der Schwester des nordkoreanischen Diktators, als sich nämlich Lukaschenko dazu verstieg, zu sagen, man sei schon eingeladen worden nach Pyongyang. Und dann hieß es aus Pyongyang von der Schwester, nicht vom Diktator selbst, sondern von der Schwester, nein. Was bildet ihr euch ein? Wir haben niemanden hier gerufen. Ihr müsst da schon selbstfreundlich drum bitten. Was auch zeigt in dieser Hierarchie der Diktatoren, wie weit unten Lukaschenko dort steht, wie sein internationales Ansehen ramponiert ist. Und trotzdem sehen wir natürlich, mit wem er da paktiert. Ich würde es am Ende des Tages nicht eine Achse nennen. Eine Achse ist etwas Festes und Stabiles. Das ist eher wie ein Bündnis, ein Zweckbündnis für eigene Interessen, was sich aber auch sehr schnell wieder ändern kann.
Das Thema Russland finde ich auch von der Seite her interessant. Wir haben ja als Adenauer Stiftung auch ein Buch mit unterstützt, das sich um die weiblichen politischen Gefangenen dreht. Und dort in dem Buch wird nicht nur zum Ausdruck gebracht von einigen Gefangenen, dass sie den Krieg gegen die Ukraine ablehnen, sondern dass sie auch den Verlust der belarussischen Identität ganz massiv beklagen, sodass sie im Gefängnis beispielsweise bewusst mit den Wärtern auf Belarusisch sprechen wollen, auch wenn ihnen das Nachteile bringt bei der Behandlung, wie sie behandelt werden. Wie siehst du diese kulturelle Problematik, diese Auseinandersetzung mit Russland als Macht, die belarussische eigene Identität sowie auch die ukrainische eigene Identität auf, sagen wir mal, aggressive Art und Weise unter Druck setzt? Welche Bedeutung hat das tatsächlich auch für die Gesellschaft und für die politische Eigenständigkeit des Landes perspektivisch?
Ja, da würde ich gerne ein bisschen ausholen, weil dieses Thema ist nicht neu, sondern verfolgt die Belarussen seit über 300 Jahren. Belarus war lange Teil des russischen Imperiums, des russischen Zarenreiches, und in dieser Zeit, also gerade im 19. Jahrhundert, ist eine ganz aktive Politik der Unterdrückung des Nationalen, der Eigenständigkeit der Völker in diesem russischen Großreich betrieben worden. Das Belarussische ist damals schon verboten worden, in den Untergrund getrieben worden. Das setzte sich fort später in der Sowjetunion, gerade unter Stalin, wo quasi die gesamte intellektuelle Elite des Landes den stalinischen Repressionen zum Opfer gefallen ist. In einer Nacht 1937, Ende Oktober, sind weit über 100 Schriftsteller und Dichter erschossen worden in Minsk. Daran wird bis heute gedacht als die Nacht der erschossenen Dichter. Und das hat dramatische Folgen für die Kultur, für die Identität der Belarussen im Ganzen, denn ganz, ganz viel ist damals schon verloren worden. Und mit dem Machtantritt von Lukaschenko, der ja versprochen hat, die alte Sowjetunion so lange wie möglich zu konservieren und fortleben zu lassen, ist das, was am nationalen Aufblühen, am Wiederentdecken der eigenen Kultur in der Perestroika-Zeit, in den frühen 90er Jahren, all das, was da aufgekommen ist, ist dann wieder brutal niedergeschlagen worden. Es gab dennoch bis 2020, gerade in Zeiten der Liberalisierung, immer wieder Zeiten, wo den Belarussen zugestanden wurde, ihre eigene Identität zu entwickeln. Auch Lukaschenko hat dann mehr wieder das Belarussische benutzt, obwohl er es eigentlich gar nicht richtig kann. Der spricht so eine Mischform aus Russisch und Belarussisch. Ja. Aber es sind ein paar Räume geschaffen worden. Und seit 2020 gilt aber alles, was deutlich als belarussische Identität zu erkennen ist, Sprache, folkloristische Muster, die weiß-rot-weiße Flagge, die alte. All das gilt als Gefahr fürs Regime und wird kriminalisiert, dafür kommt man ins Gefängnis. Und insofern hat jetzt die Exildiaspora eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil die sind so etwas wie eine Arche Noah geworden für das kulturelle Erbe von Belarus. Die müssen zusehen, wie Belarus, seit sie weg sind, zunehmend russifiziert wird. Alle Straßennamen wurden, zum Beispiel die belarussischen Bezeichnungen in lateinischen Buchstaben wurden ausgewechselt gegen russische Buchstaben. Belarussische Theater wurden geschlossen, belarussische Bücher verboten. Es gibt keine belarussischsprachigen Schulen mehr, rein belarussischsprachige. Also das Belarussische wird immer weiter zurückgedrängt, das Russische hält immer weiter Einzug und damit geht auch ein Verlust der kulturellen Identität her. Das Ganze geht so weit, dass im Rahmen des sogenannten Unionsstaates auch eine Geschichtskommission eingesetzt wurde, eine belarussisch-russische, die komplett das Narrativ, die Geschichte, das Selbstverständnis der Belarussen umgeschrieben hat. Das wiederum geht ein in die Schulbücher der Kinder, sodass die Kinder zumindest auf offiziellen Wege nie etwas über ihre eigene Geschichte, über ihre eigene Kultur erfahren werden.
Das ist schon sehr deprimierend. Ein Thema, was wir schon kurz angesprochen haben, dass Belarus als letzte Diktatur Europas bezeichnet wird. Jetzt ist Belarus noch nicht mal ein Aspirant auf eine EU-Mitgliedschaft und die EU-Botschafter sind allesamt abgezogen aus dem Land. Belarus war auch nie Mitglied im Europarat. Das einzige, sagen wir mal, institutionell europäische ist die Teilnahme an der OSZE, wo Belarus tatsächlich einer von 57 Teilnehmerstaaten ist, auch neben den 5 zentralasiatischen Staaten, sind also nicht nur lupenreine Demokratien, auch Russland ist nach wie vor Mitglied in der OSZE, hat nur die Mitgliedschaft in der Parlamentarischen Versammlung eingefroren aktuell. Welche Rolle spielt trotzdem, sagen wir mal, diese europäische Dimension für den Diktator und für das Regime? Die Wahlbeobachter der OSZE wurden nicht ins Land gelassen. Also man ist eigentlich auch selbst in der OSZE ist man total auf Konfrontationskurs. Gibt es trotzdem irgendeine Relevanz noch für das Regime, dass man sagen könnte, okay, die Europäer sollten da nicht aufgeben, sondern sich vielleicht engagieren? Ungarn, Slowakei denken gerade darüber nach, die Botschafter zurückzuschicken ins Land. Glaubst du, es macht Sinn, irgendwie so eine europäische Karte gegenüber Belarus zu spielen?
Das ist für mich gar keine Frage. Natürlich. Natürlich müssen wir alles versuchen, um Belarus als Land, jetzt auch losgelöst von diesem Diktator, der irgendwann auch nicht mehr da sein wird, in der europäischen Familie zu halten. Belarus gehört zu Europa. Es hatte die zweite Verfassung in Europa überhaupt. Das heißt, in Belarus gab es das Magdeburger Stadtrecht. Der Buchdruck ist direkt nach Gutenberg dort in Belarus eingeführt worden. Also man sieht sich in einer europäischen Tradition. Und das ist auch überhaupt keine Frage. Also es besteht überhaupt nicht, wie in Russland zum Beispiel, diese Identitätsfrage, wo gehören wir eigentlich hin? Die Belarussen gehören nach Europa. Punkt. So, und was machen wir jetzt damit? Jetzt können wir natürlich gucken, was will das Regime? Ich habe schon gesagt, die haben Interesse an der Westöffnung. Interessanterweise, ich habe mir dann mal tatsächlich das Wahlprogramm von Lukaschenko angeguckt, das er Anfang Januar veröffentlicht hat. Da standen drei bemerkenswerte Dinge drin. Das erste war die große Angst vor Krieg und Verlust der Souveränität, die er sehr ausführlich dargestellt hat. Wobei er nicht sagt, von wem diese Souveränität bedroht wird. Das zweite ist, dass er eigentlich, also zumindest behauptet, er möchte einen Dialog mit der Zivilbevölkerung beginnen und Brücken bauen, damit diese angespannte Stimmung, die seit 2020 da ist, ein Ende findet. Und das dritte, er möchte den Dialog mit dem Westen aufnehmen. Und interessant ist nur zu sehen, was nicht drin steht. Dort steht nicht drin, dass man die Beziehung zu Russland vertiefen möchte. Das Programm war so gut versteckt, dass ich mir nicht sicher bin, ob die es im Kreml gelesen haben. Aber das sind alles so Zeichen, die zeigen, ja, im Sinne seines eigenen Machterhaltes ist er daran interessiert. Wir als Europäer sollten aber ein ganz eigenes Interesse daran haben, Belarus nicht Russland zu überlassen, sondern in Europa zu halten, der Menschen wegen, aber auch wegen ganz profaner Sicherheitsinteressen. Denn wenn Belarus komplett von Russland verschluckt wird, dann haben wir ein ganz anderes Bedrohungsszenario für uns.
Wir haben lange jetzt nicht drüber gesprochen, aber Deutschland hat natürlich auch eine gewisse Rolle. Ihr seid in Deutschland auch aktiv als Organisation und in der deutschen Politik hat das Thema Belarus auch in den letzten Jahren auch eine immer größere Sichtbarkeit bekommen. Es gab zum Beispiel jetzt die Gründung einer Freundesgruppe Demokratisches Belarus. Es gab 2023 eine Belarus-Resolution. Wie bewertest du die tatsächliche Bedeutung von Belarus für die deutsche Politik und das Engagement der deutschen Politiker, die ja teilweise auch Parlamentarier schützen, Parlamentarier, Patenschaften übernommen haben für Menschenrechtler in Belarus. Wie bewertest du das Engagement? Ist da genug geschehen oder sollte jetzt die nächste Bundesregierung in der 21. Legislatur, die wir ja bald haben werden, sollte da nochmal etwas nachgelegt werden?
Ja, also an der Stelle möchte ich zuerst einsteigen mit einem Dank an die wenigen tapferen und unermüdlichen Abgeordneten wirklich im Bundestag durch die demokratischen Parteien hinweg, die sich in den letzten 4,5 Jahren eingesetzt haben für Belarus, die Unmögliches wirklich in Gang gesetzt haben, damit Belarus als Thema präsent bleibt. Die politischen Gefangenen, was wahnsinnig schwer war, denn angesichts von Sanktionen und der Unmöglichkeit der diplomatischen Zusammenarbeit mussten da ganz neue Wege gegangen werden. Ja, und da ist viel, viel passiert und das war wahnsinnig wichtig, auch für die demokratischen Kräfte, die Unterstützung, die man erfahren hat, wie oft auch Tichanowskaja hier zu Besuch sein konnte und Gehör gefunden hat. Nur sind wir inzwischen an einen Punkt angekommen, wo wir auch die Politik der letzten 4,5 Jahre kritisch betrachten müssen, insofern, als dass wir fragen müssen, was haben wir erreicht damit für das Land selbst? Und wenn wir uns die Lage in Belarus angucken, ist sie heute deutlich schlimmer als noch vor 4,5 Jahren. Das heißt, wir konnten nichts dazu beitragen, dass sich die Lage im Land verbessert hat. Die Protestierenden damals, sie hatten 3 Ziele. Erstens, politische Gefangene freilassen. Zweitens, Ende der staatlichen Gewalt. Und drittens, freie und faire Wahlen. Nichts davon wurde erreicht. Das, was in Europa an Maßnahmen erlassen wurde, waren Sanktionen, die allerdings zum Großteil im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine erlassen wurden, nur zu einem Bruchteil aufgrund der Menschenrechtsverletzungen. Und wir müssen einfach auch sehen, diese Sanktionen können nicht dazu beitragen, das Regime zu stürzen. Sie können nicht dazu beitragen, die politischen Gefangenen freizulassen. Und jetzt kommt was Interessantes hinzu. Dennoch hat der Bundestag im November 2023 eine Resolution verabschiedet, wo auf der ersten Seite direkt steht, die Freilassung der politischen Gefangenen in Belarus hat höchste Priorität. Das ist ein ganz klarer Auftrag an die deutsche Außenpolitik, hier aktiv zu werden, konkrete Schritte zu gehen, um die Menschen freizulassen. Und das ist, was bis jetzt fehlt. Über Solidaritätsbekundungen und die Verurteilung des Regimes hinauszugehen und zu überlegen, was kann ich tatsächlich tun, um diese Leute frei zu bekommen. Und in diesem Zusammenhang müssen wir auch nochmal neu überdenken, was machen wir mit den Sanktionen, die jetzt noch in Kraft sind. Ich betone jetzt noch, weil es kommt ein Präsident Trump vielleicht eines Tages und sagt, ich hebe jetzt mal die Sanktionen gegen Russland auf, dann fallen die auch gegen Belarus. Und wir haben überhaupt keine Verhandlungsmasse mehr in der Hand, um darauf hinzuwirken, dass diese Menschen nochmal, das muss das allervordringste Ziel sein, dass die freikommen aus den belarussischen Lagern und Gefängnissen.
Du hast schon einige Perspektiven so angedeutet und es gibt eine neue Studie vom Klingendahl-Institut, wo 6 Szenarien entwickelt wurden, die eigentlich alle sehr dystopisch sind, von der totalen Abhängigkeit oder Einnahme durch Russland einerseits bis hin zu einem Failed-State-Szenario. Was aber überhaupt nicht vorkommt in dieser Szenarienbeschreibung, ist eine mögliche Demokratisierung des Landes. Wie bewertest du das, dass man selbst bei so einem Szenarion-Ding, wo ja im Grunde alles denkbar ist, dass selbst da das Thema Demokratisierung total durch den Rost gefallen ist und die Wissenschaftler, die sich damit befasst haben mit dem Land, das für so utopisch anscheinend halten, dass darüber niemand spricht. Also wie würdest du die politischen Perspektiven für die Entwicklung in Belarus selber beschreiben? Wie realistisch ist das als Fernziel zumindest, dass Belarus auch irgendwann nach vielleicht Lukaschenko eine Reformzeit, eine Transformation wie in vielen anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion auch vollziehen wird und nicht mehr die letzte Diktatur in Europa bleibt, sondern vielleicht ein wunderbar demokratisches Land?
Also nach meiner Einschätzung sind die Experten, die Wissenschaftler vom Klingendahl-Institut einfach große Realisten. Ja, sie erkennen das an, was Sache ist. wie es im Moment in Belarus aussieht. Belarus hängt wahnsinnig ab jetzt von geopolitischen Veränderungen in der Region. Also wie geht der Krieg gegen die Ukraine aus? Wie stabil wird das Regime in Russland bleiben? Und wie gut gelingt es Russland, seinen Zugriff auf Belarus nachhaltig abzusichern? Von innen heraus gibt es auch Perspektiven, die diskutiert werden, die zu einer tatsächlich, das ist vielleicht noch das positivste Szenario, zu einer Pluralisierung führen könnten der politischen Machtstrukturen. Denn im Moment ist alles auf eine Person zugeschnitten. Es könnte natürlich sein, dass durch äußeren Druck es zu einer Art Verhandlung mit Teilen der Eliten kommt und dass Teile der Macht aufgesplittet werden. Das wäre immerhin schon ein Schritt weg von diesem totalitären Status und würde einen Weg, einen Pfad eröffnen, auf dem man später weiterarbeiten kann. Was ganz wichtig ist, ist, dass wir bestimmte Szenarien versuchen, soweit es geht, zu vermeiden, nämlich den Verlust der Staatlichkeit von Belarus, das Abrutschen in einen Failed State. All das würde Demokratisierungsperspektiven verunmöglichen. Und ob das angekommen ist, wirklich bei den politischen Entscheidern in Europa, das weiß ich nicht. Da habe ich manchmal große Zweifel.
Die europäische Dimension ist ja auch immer eine Dimension eines potenziell stärkeren Engagements, also einer Zusammenarbeit, wie auch immer, oder zumindest eines Dialoges mit Belarus. Wie siehst du das? Das Thema OSZE habe ich schon angesprochen, dass Belarus da eher einen Störfaktor darstellt. Aber glaubst du trotzdem, dass es Perspektiven für die Zusammenarbeit mit Belarus gibt?
Ich hoffe, dass sie wieder eröffnet werden, weil das ist ganz wichtig, wenn es uns ernst ist mit dem Land, mit dem Weiterbestehen dieses Landes, mit den Menschen, dann müssen wir mit denen, die jetzt de facto die Entscheidung treffen, müssen wir einfach in Kontakt bleiben. Und vor kurzem sagte mir jemand, der die Verhältnisse im Land relativ gut kennt, dass inzwischen die Diplomaten im Außenministerium in Belarus es verlernt hätten, mit westlichen Partnern überhaupt zu sprechen. Denn Kommunikation braucht Übung. Und wenn sie das verlieren durch den fehlenden diplomatischen Kontakt, dann haben sie am Ende des Tages niemanden mehr, mit dem sie verhandeln können, mit dem wir besprechen können, wie es weitergeht. Insofern wäre es wichtig, auch im Sinne der Menschen im Land, damit sie nicht alleine gelassen werden mit diesem Regime, wieder Kommunikationskanäle aufzubauen. Nochmal, ich habe das Beispiel gebracht mit der Hamas. Auch mit der Hamas muss man verhandeln, um die Geiseln freizukriegen. Genauso ist es hier. Man muss mit diesen Menschen sprechen, um auszuloten, was überhaupt möglich ist. Und je länger wir warten, desto schwerer wird es. Und vor allem nochmal, die Menschen, um die es geht, die politischen Gefangenen, die haben eigentlich keine Zeit mehr. Die müssten schon längst aus dem Gefängnis freikommen. Die können nicht warten, bis irgendwann der Krieg in der Ukraine gelöst ist, bis wir irgendwann uns an die Trump-Präsidentschaft gewöhnt haben. Die müssen jetzt rausgeholt werden.
Was müsste denn als Voraussetzung gegeben sein, dass die Botschafter der Europäischen Union wieder zurückkehren nach Minsk?
Formal gesehen, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es dafür keine wirklichen Voraussetzungen. Das ist am Ende des Tages eine politische Entscheidung. Wichtig wäre, dass wenn diese Schritte getan werden, dass dahinter eine Strategie und ein überlegter Plan stehen. Man bräuchte also endlich in Bezug auf Belarus eine gute Strategie, in die diese Schritte eingebunden sind. Und Teil dieser Strategie müsste das Prinzip sein, jedes Zugeständnis an das Regime muss im Gegenzug dazu führen, dass Dinge erfüllt werden, die wir fordern. Und das kann kleinschrittig verlaufen. Das heißt, es gibt ein erstes Gespräch einer Kontaktgruppe. Es werden beispielsweise die 200 am meisten bedrohten Gefangenen freigelassen. Dann gibt es die nächste Ebene und so weiter, sodass man sich in kleinen Schritten vorarbeitet. Aber das ist möglich, nur bräuchten wir dafür den politischen Willen und auch eine klare Strategie, dass wir auch diese wenigen Instrumente, die wir jetzt gerade noch haben, also Wiederaufbau der diplomatischen Beziehung, vielleicht ein Einfrieren der Sanktionen, dass wir das nicht einfach ohne Grund aus der Hand geben.
Wenn man jetzt dieses große politische Rad, was du jetzt beschreibst, runterbrechen möchte auf die Ebene des Engagements, was euch möglich ist als Taskforce Belarus, wo würdest du denn eure Arbeitsperspektive für die Taskforce Belarus 2025 sehen?
Ja, wir sind ein ganz junger und neuer Verein. Wir warten sogar noch auf unsere Eintragung im Vereinsregister, hoffen, dass die wirklich, wirklich bald kommen, oder haben aber schon angefangen zu arbeiten. Unsere allervordringlichste Aufgabe ist, hier zu informieren über die Lage in Belarus, darauf zu drängen, dass Politik und Diplomatie aktiv werden. Wir sehen uns als Bindeglied zu demokratischen Kräften im Exil, die dieses Thema der politischen Gefangenen vorantreiben wollen, die auch mit ganz pragmatischen Vorschlägen kommen, ja, und wollen diese Brücke herstellen und dafür werben, dass trotz aller Krisen in dieser Welt diese Menschen nicht vergessen werden, dass wir aktiv werden. Im Maßstab der Probleme, mit denen wir es zu tun haben, halte ich dieses Thema wirklich für lösbar, aber ich werbe dafür und ich suche dafür Partner, die diese Schritte auch gehen.
Ich frage dich jetzt aus einem bestimmten Grund nicht nach einem Abschlussstatement, weil ich weiß, dass ihr eine Art Kampagnenmotto habt und das jetzt demnächst, sagen wir mal, aufspielen werdet. Auf der Homepage steht es, glaube ich, sogar schon. Vielleicht kannst du noch dazu was sagen. Was ist das für ein Motto und mit was für einem Hashtag arbeitet ihr auch in Social Media und so weiter, damit man da jetzt das mitnehmen kann aus dem Podcast aktuell?
Ja, genau. Danke für diesen netten Hinweis nochmal. Das ist das zweite große Thema, die Öffentlichkeitsarbeit. Und wir wollen mit belarussischen Partnern demnächst eine große internationale Kampagne starten unter dem Hashtag Release Now, also Freilassungen jetzt, mit dem Motto The time for release is now, also die Zeit für Freilassung ist jetzt. Besser wird's nicht, einfacher wird's nicht und die Gefangenen haben das mehr als verdient. Sie müssen dort jetzt rausgeholt werden.
Liebe Ina, das war ein schönes Schlusswort von dir. Ich drücke eurer Kampagne beide Daumen, dass die wahrgenommen wird. In der aktuellen Polikrise, muss man ja sagen, ist Belarus leider wieder in Gefahr, so ein bisschen übersehen zu werden, wie es wahrscheinlich viel zu lange übersehen wurde in der politischen Öffentlichkeit und auch in der NGO-Szene, wo sich viele gar nicht so die Zeit nehmen, genauer hinzugucken, trotz der drängenden Probleme, trotz der tausenden politischer Gefangenen und Menschen, die geflohen sind aus dem Land. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in den Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung Menschenrechte nachgefragt zu kommen. Es wird bestimmt nicht das letzte Gespräch zum wirklich wichtigen Thema Belarus gewesen sein. Und ich bin sehr froh, dass du dich hier in Berlin engagierst und mit uns in einem sehr, sehr konstruktiven Austausch zu dem Thema stehst. Herzlichen Dank, dass du da bist und deine tolle Zusammenarbeit mit uns.
Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich. War eine tolle Premiere für mich. Vielen Dank und bin gespannt auf weitere Folgen.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audio-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.